Nicht nur Douglas ist wahnsinnig erfolgreich, sondern auch Jessica sorgt dafür, dass ihr Bereich enormes Wachstum erreicht. Somit wollen wir direkt am Anfang, bevor es losgeht, ein paar Zahlen klarstellen. Douglas hat nämlich nicht nur 47 Millionen CRM-Kunden, sondern ganze 57 Millionen Beautycard-Members. Zudem ist das Unternehmen in 27 Ländern aktiv und verzeichnet 22 Omnichannel-Aktivitäten. So, jetzt geht's aber los mit der Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
Wie hat Douglas in den letzten Jahren Retail Media aufgebaut? Wie stehen wir eigentlich in Deutschland versus anderen Märkten zum Thema Retail Media? Was sind auch am Ende Tipps, wie man das Thema Retail Media nochmal besser aufbaut? Und woher kennen wir uns eigentlich, die Jessica und ich? Das sind alles Themen, die wir in der heutigen Folge einmal besprechen.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Hinweis ganz am Anfang der Folge, man kann jetzt auch bei Spotify Videos hochladen und das werde ich auch tun. Das heißt, wenn ihr mit Spotify hört, nutzt die Chance, geht auf Spotify und zeigt euch das Video an oder geht auf YouTube, da könnt ihr auch die Folge sehen. Jetzt zu meiner Gästin, die liebe Jessica. Ich kenne dich ja schon, ich sag auch gleich, oder du sagst auch gleich, woher wir uns kennen, aber stell dich mal kurz vor, wer du bist und was du machst und dann wird es, glaube ich, eine spannende Folge, weil wir gerade eben ja auch schon festgestellt haben, im vermeintlichen Vorgespräch, dass wir gut miteinander schwätzen können.
Sehr gut.
Schwätzen, ja.
Dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja, Jessica Wegner ist mein Name. Ich bin bei Douglas SVP für den Retail-Media-Bereich und wir beide sind uns in der allerersten Phase, als ich bei Douglas gerade angefangen habe, über den Flur gestolpert sozusagen. Ja. Damals noch auf einem anderen Corporate-Startup-Projekt und nach relativ kurzer Zeit, dann im Mai 2020, habe ich das Retail-Media-Geschäft übernommen. Wir waren damals noch sehr klein in den Kinderschuhen und da hatten wir auch einige Berührungspunkte in dieser Zeit, wo es um das ganze spannende Thema Datenstrategie geht, weil da kreuzen sich ja unsere Wege, weil Daten sind im Endeffekt der Kern der Retail-Media-Geschichte.
Ja. Und das ist ein toller Thema, was ich so ein bisschen mit begleiten durfte. Ich kann mich noch daran erinnern, als ihr so ein bisschen AdTech-Spezialisten rekrutiert hat, durfte ich auch immer ein Teil von der Recruiting-Strecke sein und so ein bisschen AdTech-Fragen stellen. Das war große Ehre. Ich glaube, du kannst eigentlich eine noch viel tollere Geschichte erzählen, wie die ich bei Douglas erzählen kann, weil du noch länger da bist. Aber nimm uns mal kurz mit, wo. Also Retail Media ist ja gestartet bei Douglas mit einem Konzept, wie alles irgendwie so ein bisschen startet. Du warst noch auf der 5. Etage und hattest Booking.
Douglas Beauty Booking.
Genau, übernommen. Ja. Das hat sich dann sozusagen irgendwann geändert gehabt und dann hast du Retail Media übernommen. Und nimm uns mal auf die Reise mit, wie viele Leute haben denn überhaupt da gestartet? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil stand aus meiner Perspektive, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es gab weder technisches Setup, es gab weder Spezialisten, die sich mit dem Thema ausgekannt haben. Keiner hat ehrlich gesagt groß über Retail Media gesprochen. Also es waren sehr wenige Firmen, die auf dem Markt zu dem Thema gesprochen haben. Und dann warst du ja schon mittendrin.
Gut, dann machen wir jetzt mal behind the scenes, nichts als die Wahrheit. Ich glaube, das hat es schon sehr gut zusammengefasst. Also, es war im Mai 2020, wir waren damals ein Team von 4 Leuten, die gestartet sind im deutschen Markt mit einer Lösung, Sponsor Product Ads, damals noch auf Crealytics Tech Stack. Wir sind dann später zu Criteo gewechselt und hatten ein Pitch Deck mit 5 Seiten. So. Und die Chefin, unsere damalige gemeinsame Chefin, sagte dann so, Jessica, du machst jetzt mal Retail Media. Ich glaube, da ist so ein Vermarktungsblick drauf gut. Und vielleicht kurz noch zu dem Hintergrund von mir. Ich bin eigentlich ja ein Kind, was in der Beauty groß geworden ist, in klassischen Marketingabteilungen bei L'Oreal. Habe Produktentwicklung gemacht in Paris und dann in den digitalen Bereich gewechselt, in den Key Account und E-Commerce-Bereich. Und bin wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Das Spannende ist aber ehrlich gesagt, wenn du dir Retail Media Profile anschaust, egal ob UK, USA, Europa, also die sozusagen die Retail Media Leader, da Retail Media so eine neue Gattung ist, gibt es fast nur Quereinsteiger. Ja, klar gibt es welche, die einen digitalen Media Background haben. Aber es sind alles Quereinsteigerprofile. Dementsprechend sind wir damals losgelaufen und haben unser Produkt dann der Industrie angeboten und haben die ersten Gespräche geführt. Und das war natürlich eine super spannende Geschichte, weil man muss sich ja vorstellen, Händler haben jahrzehntelang nichts anderes gemacht, als klassisches Inventar zu verkaufen. Also Real Estate, online, offline, WKZ, aber eben nicht datenbasiert, ohne Reporting-Strukturen dahinter, nicht transparent etc. Mhm. Und ich kannte ja die andere Seite. Ja, das ist auf gewisse Art und Weise doch manchmal der Wunsch auf der anderen Seite des Tisches aufkam, auf die Frage, wie eine Promotion gelaufen ist, statt nur gut zu hören, vielleicht doch ein bisschen mehr Insights zu bekommen. Und auch vor allem diese spannende Zielgruppe, die Douglas hat. Also wir haben ja riesige Mengen an Daten mit den 47 Millionen CRM-Kunden, 22 Shops, E-Commerce-Shops, die drei Brands, Niche Beauty, Parfum Dreams, Nussi Bill, vier Brands und auch Douglas, haben wir eine Vier-Marken-Strategie. Und aus dem Ganzen kann man natürlich extrem interessante Daten schöpfen. Natürlich alles nur, wenn der Consent da ist, klar. Ja, ja. Wir agieren hier nur datenschutzkonform. Logo. Und dann können wir eben personalisierte Werbung ausspielen. Und so kann man sagen, hat sich das Business entwickelt. Wir haben sehr schnell internationalisiert, sind dann in die nächsten Märkte gegangen, sind mittlerweile jetzt Dach, Niederlande, Belgien, Polen, Frankreich, Spanien und Italien unterwegs, haben lokale Vertriebsmitarbeiter auch, die bei uns auch wirklich der Brückenkopf in den Organisationen sind und dort das Thema auch in gewisser Art und Weise Botschafter sind, weil Retail Media, sage ich immer, ist ein Change-Thema. Mhm. Das hat so viel mit Umdenken zu tun, ob du
von WKZ sozusagen auf.
Ja, das ganze Mindset von nicht nur unbedingt WKZ, sondern von Retailer to Media Seller, wo du wirklich ein Media-Haus bist und angefangen von einer ganz einfachen Frage, wenn du morgen einen Termin im Kalender hast und da steht Dior, Chanel oder Lancôme oder wer auch immer, dann sind das Kunden von mir. Das heißt, im Endeffekt ist es eine inverse Beziehung. Normalerweise kommt die Industrie, genau, sind die Lieferanten. Lieferanten ist ja auch der Begriff, den man klassischerweise im Retail-Geschäft verwendet. Wohingegen wir im Retail-Media immer von Partnern reden oder von Kunden.
Ja.
Und so behandeln wir unsere Kunden auch. Ja. Und ja, wir sehen uns da eben in einem ganz ganz anderen Beziehungen. Und das ist das Spannende, weil dadurch kommt eine neue Note in die Beziehung zwischen Retailer und Industrie, die, glaube ich, erfrischend ist.
Ja. Ich habe ja gerade so ein Flashback gehabt, als du Nocib ausgesprochen hast und man dann so ein bisschen gehört hat, dass du auch Französisch kannst, weil es gab mal mehrere Meetings, wo per Teams ich flehend um deine Hilfe gefragt habe und du dann Englisch zu Französisch und Französisch zu Englisch übersetzt hast.
Bei Tech-Themen, die ich selber kaum verstanden habe, wohlgemerkt. Es war genial. Herausfordernd.
So viel dazu. Wenn du uns so ein bisschen mitnimmst, was total spannend ist und vielleicht weiß ich das so, weil ich es ja miterlebt habe, war der Stand mit, du hast ein Konzept bekommen und jetzt hast du natürlich sehr kurz die Geschichte erzählt, aber mit, ja, erstmal vermeintlich, du hast vollkommen richtig gesagt, es gab eigentlich gar keinen Tech-Stack. Es war, den Partner, den du jetzt am Anfang genannt hast, war ja, weil es keinen großen auf dem Markt gab und weil, glaube ich, die Großen mit ihnen versucht haben, das umzusetzen. Die kommen aus der SEA-Logik, so ein bisschen Bidding. Und dann war die Logik, naja, was man Offside spielen kann, Bidding-mäßig, kann man vielleicht auch Onside spielen. Das wurde dann auch realisiert. Ich kann mich noch daran erinnern, dass man dann für kleine fünfstelligen Beträge Testkampagnen umgesetzt hat. Wir dann versucht haben, mit sozusagen AdTech-Logik und auch MarTech-Logik zu helfen, dass du es ordentlich auswerten kannst. Wie müssen wir die Sachen implementieren in die Tech-Manager? Und dann aber festgestellt wurde, dass und das ist ja nochmal viel spannender, dass Retail Media wirklich funktioniert, dass du mit den Kampagnen, die du on-site spielen kannst, und damals war es nur Sponsored Ads, es wirklich erfolgreich ist und du ja eigentlich gar nicht so sehr in den Sell gehen musst, weil wenn du mit Daten belegen kannst, sind wir beim Punkt, dass es funktioniert, let's go.
Und auch nein, weil es kommt einfach darauf an, wie educated sind die Personen, mit denen du redest. Ja, ja. Wenn du jetzt mit den großen Beautyhäusern redest, sitzen da sehr smarte Leute, die CDMO-Teams haben etc., die sehr digital unterwegs sind, die von vornherein einfach eine ganz andere Anforderung haben, was digitale Standards angeht, was Media-Effizienzen und so weiter angeht. Hingegen gibt es in der Beauty auch noch viele, sag ich mal, Legacy oder traditionelle Brands, wo eine ROAS-Denke, wie sie ja nun mal dem Retail-Media-Bereich oder dem generellen Performance-Marketing-Bereich inhärent ist, nicht so vertreten ist. Auch ich, jetzt mal aus meiner eigenen Historie, Produkt-Marketing-Managerin mit 24 angefangen bei L'Oreal, da hat keiner über ROAS geredet, ja? Da ging es um Schönheit, um Ästhetik, da ging es um die
Reach,
die, genau. Es ging um die Reichweite etc. Ja. Von daher, da hat natürlich jetzt eine Disruption und auch eine Transformation stattgefunden. Ja. Aber von daher, die Story ist sehr, sehr klar und von daher auch sehr schnell verständlich. Nichtsdestotrotz sind die Metriken noch nicht so flächendeckend vertreten. Aber ich gebe dir recht, am Anfang war das auch in der gesamten Branche aus meiner Sicht so vom Suchen und Finden des richtigen Setups. Ein kleines Beispiel, was vielleicht jetzt 5 Jahre später erscheint es wirklich fast verrückt. Und zwar, es ging um die Attribution des Verkaufs bei Sponsored Product Ads.
Stimmt, ja.
Um die Attributionslogik.
Ja.
Und wir hatten damals, weil das die Recommendation sozusagen von dem damaligen Anbieter war und wir es auch nicht besser wussten, hatten eine, jetzt halte ich fest, wir hatten eine Attribution nur auf Klick, also View, haben wir gar nicht drüber nachgedacht offensichtlich, nur auf Klick, innerhalb der Session nur auf dem existierenden SKU. Also kannst du dir vorstellen, wie unsere ROAS am Anfang aussehen. Die waren nämlich nicht so blendend, wie sie wären, wenn man den Marktstandard, der ja eigentlich meistens jetzt One Day Post Click,
30 Tage, 14, View und sowas.
Genau, und auf der Kategorie mit Hello Effect etc. Deswegen haben wir uns am Anfang auch schwer getan, mussten dann selber uns ein paar blutige Nasen holen und lernen, was eigentlich der Standard ist. Und man muss ja auch sagen, dass auf der Ebene der Verbände viel passiert ist. Also ich war Mitgründungsmitglied vom BVDW, dem Retail Media Circle, den jetzt Patricia von Obi und Thorsten vom Mediamarkt extrem erfolgreich betreiben. ILB sind wir Mitglied drin im Retail Media Bereich und die Standards werden ja jetzt gerade erst geschrieben. Ja. Aber so in der ersten Phase war es wirklich vom Suchen und Finden und so gesehen an vielen Stellen Moving Target, was den Tech-Stack angeht, was die Vermarktung angeht, was auch die Capabilities schlichtweg angeht. Und wir haben unser Tech-Stack natürlich, haben wir den Anbieter gewechselt und haben hier natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten. Wir haben eine Partnerschaft mit Criteo. Und B, da haben du und ich ja auch ganz lange an dem Projekt gearbeitet. Das Thema CDP ist natürlich für unsere Offsite-Capabilities extrem wichtig gewesen, dass wir eben sozusagen auf eine Cookie-Less-Lösung gehen. Ja, können wir nachher auch noch drüber reden, über das Google-Thematik, aber nichtsdestotrotz ist sie selbst mit der 360-Grad-View auf den Customer hätten wir so nie in der DMP hinbekommen. Und das, auch das war ein Thema, was wir lange intern besprochen haben. Und manche Dinge, gut, Ding braucht Weile, so würde ich es vielleicht mal sagen. Aber wir sind jetzt, glaube ich, in wirklich einer State-of-the-Art-Architektur angekommen, sowohl Frontend-Facing als auch unsere Backoffice-Prozesse, das ganze Operating Model.
Kann ich mir auch noch dran erinnern, wer stellt die Kampagnen ein, wie werden die Kampagnen umgesetzt, wie wird überhaupt ausgesteuert, wann, wer kontrolliert das Budget, wird das
Reportings.
Budget, Reportings, das sind also was mich daran so fasziniert, ist ja auch das, was ich so ein bisschen im Data-Bereich hatte, Prozesse zu etablieren, Sachen neu zu denken und ich habe mich auch damals, kann ich mich vermeintlich noch dran erinnern, glaube ich, schon versucht, mit anderen Leuten abzustimmen, wie die das im Data-Bereich umsetzen. Und es gab wirklich noch niemanden, der das ordentlich realisieren konnte. Also wenn du mit denen gesprochen hast, waren viele der Firmen drumherum bei uns, war ja so, ach so, ihr habt auch schon eine DMP, ach so, ihr macht Retail Media. Nee, DMP hatten wir uns mal überlegt, macht das überhaupt Sinn? Die waren ja meilenweit Jahre zurück.
Ja, absolut. Also deswegen spreche ich auch sehr, sehr viel tatsächlich mit UK und USA, weil die einfach tatsächlich 15 oder teilweise 15 Jahre weiter sind, was den Retail-Media-Bereich angeht. Also die hochskalierten Retail-Media-Networks in Amerika, viele davon habe ich in Cannes getroffen. Die machen ja eine Milliarde plus mit dem Werbegeschäft und sind natürlich nochmal einen Riesenschritt weiter versus der Europäer, die was dieses Thema Backoffice angeht, also wir nennen das Backoffice im Endeffekt das Operating Model, wo die Prozesse drauf laufen, das ist ehrlicherweise immer noch nicht State of the Art bei ganz vielen und sträflich vernachlässigt. Also würdest du viele der europäischen Fragen sagen, die immer noch, wir haben unsere Leads irgendwie in Outlook und so weiter.
Also sozusagen, wie man die Partner bedient, die Kunden bedient.
Also wir sind
weil man es nicht
eben
gelernt hat.
Ja, wenn man es nicht gelernt hat. Und
die
weil
Umdenke,
vielleicht,
die du sagst.
Ja, und weil der klassische Retail auch nicht unbedingt so tickt, weil man hat seine Ansprechpartner, aber diese, wir haben jetzt bei uns Salesforce in place, diese Opportunity-Denke einer aktiven Vertriebsmannschaft, also in dem Fall sind wir eine Agentur, die ein Offering hat. Wir möchten damit aktiv an den Markt gehen und Opportunitäten eben mit unseren Kunden entwickeln und aufdecken. Und ja, auch da ist es wieder einfach eine ganz andere Denke, auch das Thema Marketing-Automatisierung. Ja, also wir nutzen bei uns, wir haben Braze implementiert, ja, weil wir einfach automatische Journeys bauen wollen und ein B2B-Kommunikations Kanal eröffnen wollen, der halt, sag ich mal, wenn ein Kunde im Managed Service ist, darauf hinweist, hey, willst du nochmal nachbuchen? Wir bauen jetzt gerade einen Self-Service, der Ende des Jahres spätestens das Licht der Welt erblickt, hoffentlich früher, wo du on-site bei uns buchen kannst als Kunde. Du registrierst dich als buchender Kunde.
Um so ein bisschen A, B, C Cluster Kunden zu unterscheiden und nicht im Managed Service irgendwie Kunden, die jetzt nur 10.000 Euro spenden.
Genau. Also das Ganze ist schon dafür da, um den Mid- und Longtail zu heben.
Ja.
Wir haben aber auch Großkunden, wo die Agenturen einfach unfassbar gerne selber Hand anlegen. Ja. Dieses
kriegen wir ja auch bezahlt als Agentur.
Ja, Hands on Keyboard. Und von daher, die werden sicherlich dann auch ein bisschen späteren Iterationsstufe bei uns auch an Bord gehen. Und ich glaube, das wird nochmal eine ganz ganz andere Traktion dann auch in den Bereich bringen und dann auch ermöglichen, diese Kanäle, weil dadurch ja wieder ein zweiter Vertriebskanal entsteht, diese Kanäle Managed Service und Self-Service dann auch nochmal anders zu steuern. Und wir wollen eben ultimativ gesehen auch im Managed Service schlichtweg noch ein viel höheres Service-Level erreichen, gerade was das Thema Business Intelligence angeht, haben wir viele Themen auf dem Schirm, die wir weiterentwickeln wollen. Ja, das ganze Thema Effizienz, Ropo, you know, Measurements, was passiert eigentlich offline, wenn du on-site Werbung machst oder auch zwischen den Kanälen. Das heißt, unsere Roadmap ist voll, deswegen, wenn wir ein bisschen, sag ich mal, Synergien, Effizienzen heben im ganz klassischen Kampagnengeschäft und dadurch mehr Zeit haben, dann auch für, sag ich mal, unsere A-Kunden, dann sind wir sehr froh.
Ja, es ist total spannend, eigentlich nochmal zu sehen, neue Themen zu erarbeiten, ist ja erstmal ersten Schritt nach vorne, dann in die Tiefe zu verstehen, wie breit muss ich mich eigentlich aufstellen und dann ja wieder neue, wie du sagst, neue Geschäftsbereiche erheben, wie gehe ich überhaupt mit meinen Kundenpartnern um, welche Prozesse brauche ich dafür, das zu etablieren. Aber am Anfang eher sozusagen mehr auf die Technik zu fokussieren, mehr, dass die Kampagnen gehen und damit nach Schritt und Schritt eigentlich zu überlegen, wie baue ich mir mein Business weiter auf, weil wie du vergleichst eigentlich, ist eine gute Analogie, aber das gab es ja noch nicht im Konstrukt eines klassischen Retailers, die Leute so zu bedienen. Und das braucht man ja eigentlich. Und vor allem spannend, so einen Markt zu bearbeiten, der vorher nicht existent war.
Ja, das ist, glaube ich, in meiner Karriere mit einer der spannendsten Phasen, weil auch eine der anstrengendsten Phasen, würde ich sagen, weil du musst dich konstant selber challengen. Es gibt ja nicht das perfekte Playbook, ne? Wie du eben auch schon gesagt hast. Ja. Das heißt, im Endeffekt ist das Netzwerk für mich das Wichtigste, wirklich mit anderen zu sprechen. Ich weiß noch damals, überhaupt einen Überblick über den Markt zu kriegen, wie groß ist denn dieser Retail-Media-Markt, wie wächst der, damit du deine eigenen Zahlen auch benchen kannst versus Markt und weißt, bin ich über, bin ich unter Markt, was sind auch die Metriken, mit denen im Markt gebenchmarkt wird, was sind die Preise, die man auch nehmen kann. Und da ist wieder der ILB, ich weiß noch, dass der ILB-Bericht wieder in meiner Inbox landete und ich dachte, oh Gott, endlich habe ich mal ein bisschen Market Insights. Und alle basieren natürlich sehr stark auch ihre Analysen und ihre Pläne darauf. Ja, von daher ist es ein sehr innovativer, extrem dynamischer, sich ständig wechselnder Bereich, wo halt viel Test and Learn ist und ausprobieren und nach vorne gehen. Aber das ist schon, ja, extrem spannend.
Du hast gesagt gehabt, dass der US-Markt oder der UK-Markt noch mal einige Jahre voraus sind. An was machst du das fest? Was haben die? Andere Produkte, andere Prozesse?
Ganz viel. Also im Endeffekt, das reine Volumen ist tatsächlich riesig. Da reden wir von knapp über 50 Milliarden, die der Markt schon groß ist.
Wie groß ist er in Deutschland?
In Europa wird da jetzt um die über 20 Milliarden liegen,
ja.
Circa. Und Deutschland, also von der Marktaufteilung hast du UK als den allergrößten Markt. Dann hast du Deutschland, gefolgt von Frankreich. Und ich meine, danach kommt Italien oder Spanien. Aber nagel mich nicht fest.
Ja,
aber die größten Märkte sind wirklich, sind tatsächlich die, in denen wir auch operieren, jetzt in den neuen Douglas-Ländern.
Ja.
Die haben tatsächlich doch die größte Relevanz. Und selbst da
sind
hast du
sind auch andere Kunden dann, oder? Oder sind es die gleichen Kunden?
Die Kunden sind oft, also die Beauty-Brands, sag ich mal, sind ja sehr international vertreten.
Ja.
Du hast natürlich auch mal Local Heroes. Dr. Irena Iris ist zum Beispiel eine polnische Marke, ja? Die halt ganz groß ist in dem polnischen E-Commerce-Geschäft, aber im Deutschen noch nicht. Das heißt, die haben in Polen was gemacht und sind dann zu uns gekommen, haben gesagt, wir möchten jetzt auch in den deutschen Markt skalieren. Aber viele der großen internationalen Beauty-Häuser sind überall gleich vertreten. Natürlich teilweise mit Distributorenmodellen, aber in den allermeisten Märkten hast du auch wirklich Local Offices, Frankreich, Italien, Dach etc.
Die dann meistens aber auch nochmal affiner sind. Fürs Thema Retail Media. Eigentlich müsstest du ja überlegen, Markt UK ist vermeintlich riesig im Vergleich zu Deutschland, ist die Marke zwar vielleicht gerade in Frankreich angesiedelt und hat den Hauptsitz, aber besserer Einstiegspunkt wäre ja UK-Ansprechpartner, weil die sagen, No-Brainer kenne ich schon aus einem anderen Kontext.
Ja, das stimmt natürlich. Ich persönlich fände es gut, wenn wir Filialen in UK eröffnen.
Okay, ja.
Rein nur aus Retail Media-Sicht. Das wäre natürlich für uns eine feine Sache, weil der Markt so groß ist. Aber ich sag mal, ein Retail-Media-Geschäft aufbauen, ohne einen Store-Footprint zu haben, gibt keinen Sinn, weil schlichtweg uns die Basis fehlt. Also die ganze Basis für unsere personalisierte Werbung sind ja im Endeffekt die CRM-Daten, die aus der Beauty-Card kommen. Dann haben wir die Transaktionsdaten, die Kaufdaten und natürlich auch die behavioral, die verhaltensbedingten Browsing-Daten. Ja, sprich, wenn die uns fehlen, dann sind wir in gewisser Art und Weise ein bisschen blank und hätten dann auch unsere Schwierigkeiten, das Geschäft aufzubauen. Ja, von daher ist der UK-Markt für uns ja leider kein Thema. Und Deutschland ist von daher für uns der größte Markt. Aber wir arbeiten intensiv daran, natürlich auch zu internationalisieren und in den anderen Märkten zu wachsen, wo teilweise die CAGRs laut IAB noch mal viel höher sind. Also du hast in Italien, Spanien CAGRs von 34-38%. Marktwachstum, du hast einen Faktor oft von 3-4 auf digital. Das ist tatsächlich enorm. Also das ist pro Jahr unterschiedlich auf die nächsten 3 Jahre, aber erreicht Spitzen von über 30-35% im prognostizierten Marktwachstum. Und das inklusive Amazon, wenn du Amazon rausrechnest, was auch so roundabout 70% ist, je nach Markt natürlich unterschiedlich, dann siehst du, dass die Non-Amazon Retail Media Networks enorm einfach ihre Aktivitäten verstärken und wirklich Retail Media, solide Retail Media Geschäfte aufbauen, da auch wirklich viel investiert wird in Leute, in Tech, in die Organisation, aber auch natürlich in die Prozesse, um da ja vernünftige Basis zu haben und eine Foundation.
Obwohl ja meistens oft noch die Knowledge fehlt, dass Douglas ist schon weit voraus, Obi ist schon weit voraus, es gibt noch 2-3 andere, die, glaube ich, schon weit voraus sind, aber die Expertise fehlt ja meistens auch beim Hersteller oder beim Distributor. Wie kann ich jetzt Retail Media einsetzen? Was ist überhaupt Retail Media? Da müsstet ihr ja eigentlich schon helfen, mit zu unterstützen, Fachwissen aufzubauen, dass es dann wieder eigentlich nutzen, um
das machen
euch
wir
zu
auch.
Nutzen.
Ja, tatsächlich. Also die ersten Jahre waren geprägt von enormen wirklich Investment in Education.
Ja.
Und daher die Summits, die wir gemacht haben. Wir haben ja 2-mal ein sehr großes Summit gemacht. Das 2. war in Europa meines Wissens nach das größte Retail-Media-Event. Wir hatten fast 3000 Teilnehmer. Da hast du auch dran gesehen, ne? Also, was für ein Rieseninteresse einfach. auf Advertiser-Seite ist das Thema wirklich zu durchdringen und zu verstehen. Und nun entstehen eben auf allen Seiten, sowohl brandseitig, eigene Ansprechpartner, die entweder in den Media-Teams sitzen oder in den Digital-Teams. Und wir haben jetzt auch immer mehr agenturseitig natürlich sehr viele Ansprechpartner, die auch eigene aus den Commerce-Teams heraus eigene Teams bilden, die das Thema Retail-Media nach vorne bringen. Front Row ist zum Beispiel eine Agentur, die sich da extrem auch positioniert für dieses Thema. Aber auch die anderen großen Agenturgruppen haben da großes Interesse dran und wollen hier auch kollaborieren. Vielleicht noch zu deiner Frage eben zurückzukommen, warum ist Amerika so viel größer oder anders als der Markt? Ja. Nee, gar kein Problem. Der Markt ist ja zum einen sehr viel größer, zum zweiten von den Lösungen, das ist schon ähnlich. Es ist witzig, weil auch in Cannes hat irgendjemand gesagt, ja, die Amerikaner haben jetzt irgendwie die Stores entdeckt und die Europäer haben oft mit den Stores angefangen im Retail-Media-Bereich. Ja, okay. Ja. Und die Amerikaner gehen jetzt gerade Digital Signage rein, haben aber natürlich auch irgendwo aufgrund der Topografie und Geografie des Landes irgendwo bedingt. Ja. Und diese Zentralität ist sehr viel wirklich erst on-site gelaufen, also das ganz klassische Sponsored Product Ads und Display. Was jetzt passiert, ist eben die ersten wirklich großen Piloten und Rollout von Digital Signage, also Digital Screens in Store, und auch das Thema Offsite 2.0 nennen wir das, also the golden age of data collaboration. Also ich gebe dir ein Beispiel, Kroger Precision Marketing und United Airlines haben zum Beispiel eine Datenpartnerschaft geschlossen, wo sozusagen die Datenpools des Everyday Shoppers, wo du halt High Quantity hast, ne, von Kroger, jetzt reuniten mit dem Travel- und Flugkunden. Ja? Ja. Und davon gibt es diverseste Beispiele, auch ganz viele, sag ich mal, Snap, TikTok, Pinterest, Allianzen. So ein
bisschen Richtung Data Cleanroom-Konzepte.
Ja, genau.
Daten austauschen, zusammenfügen, Mehrwert schaffen. Ja,
genau.
Sehr, sehr gut.
Ja, und das ist extrem wachsender Bereich, was aber auch ja nur Sinn gibt, weil on-site erreichst du ja irgendwann eine natürliche Grenze, weil der, sag ich mal, der Traffic, der Reach, und die Conversion hat ja irgendwo, die wächst mit, aber nicht so schnell wie der Appetit des Werbemarktes auf Retail Media und Closed Loop Measurement und eben die ganzen Vorteile von den harten, echten Abverkaufsdaten, wo du halt nicht mehr Annahmen treffen musst, sondern einfach mit Realitäten agieren kannst. Und das ist eine richtig schöne Sache.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Glaubst du, dass es bald die Möglichkeit gibt, dann, also was Vermarkt oder Advertiser immer versuchen, ist ja dieses Omni-Channel-Gedanken zu spielen. Vorher hast du ja Single-Channel, dann hast du irgendwie Cross-Channel, jetzt hast du Omni-Channel, was viele nicht gelöst bekommen. Geht es auch in Retail-Media so, dass dann irgendwann, jetzt L'Oreal, um irgendeine Marke zu nennen, die Möglichkeit hat, über Retail-Media, Store, On-Site und auch Off-Site einzubuchen? Weil würde ja mit der CDP möglich sein.
Ja, absolut. Also das Thema Offsite ist ja heute schon de facto gegeben. Also unsere Werbekunden können auf die CDP-Audiences zurückgreifen. Ja. Die können bei allen relevanten Publishern aktivieren, von Meta über Google, Pinterest.
Durch euch.
Durch uns, genau. Ja. Und wir haben die Vergleiche zwischen DMP Match Rates und auch CDP Match Rates. Sind viel besser. Also wir haben da teilweise auf Meta über 80-90%.
Glaube ich.
Das ist wirklich tatsächlich exzellent. Und von daher, Offsite-Aktivierung ist ja heute schon absolut möglich und buchbar. Und keine Einschränkung. Wir denken konzeptionell tatsächlich in die Stores rein. Auch wir im Retail-Media-Bereich. Weil wir sehr, sehr spannende Piloten im Markt sehen, insbesondere im eben Lebensmitteleinzelhandel, wenn es um den Bereich digitale Screens geht. Und auch da sind da, glaube ich, hohe Mehrwerte durch einfach Measurement und Reporting zu schaffen, die du sonst in der Form nicht hast. Und das Ganze eben auch programmatisch anzuschließen, statt jetzt, sag ich mal, ein einfaches Content-Management-System, das Ganze irgendwann an ein programmatisches Buchungssystem anzuschließen, bietet dann wieder Mehrwerte, um das auch Agenturgruppen zu öffnen, die vielleicht eben größere Inventare auch wirklich an der Stelle erschließen wollen. Also aus meiner Warte, glaube ich, ist das durchaus möglich, ein Omnichannel 360-Grad-Ökosystem zu bauen, was eben Retail Media auch weiter denkt. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, aber ja.
Ja, weil ich darf auch gerade so ein bisschen Unternehmen beraten, die Distributoren sind oder sozusagen klassisch aus dem B2B-Geschäft kommen, wie sie ihre Daten nutzen können, und die haben meistens keine Daten, weil D2C, für die wäre gute Retail-Media-Partnerschaften mit einem mit einer Person, die auch sehr hohe Knowledge hat, welche VT-Media-Plätze ich wie einsetzen sollte. Zahle ich zu viel, zahle ich faire Preise, sind die Erfolge auch gut? Ja, eigentlich ideal, wenn sie nicht selber D2C-Geschäft aufbauen.
Ja, absolut. Das kannst du ja in Plattformen beschränken, ne, mit irgendwelchen Business Rules, dass du sagst, Three-Click-Rules oder verbietest Link aus zum D2C-Geschäft und oder zum Wettbewerb. Also ich glaube, da kann man Regularien finden, die den Retailer auch schützen und vor allem die Kunden des Retailers. Ja. Und diese Cases sind aus meiner Sicht extrem spannend. Vielleicht kommt auf die Maturitätsstufe des Retail Media Network an, vielleicht nicht in der ersten Iterationsstufe, wenn du noch endemisches Potenzial hast. Denke ich, sollte man das erstmal heben und da wirklich seine Hausaufgaben gut machen. Aber dann ist sicherlich dieser non-endemische Bereich, und das sehen wir, Beispiel in Belgien, Ahold Delhaize ist ein riesiges auch Retail Media Network, was sie aufgebaut haben. Die machen zum Beispiel Werbung für Versicherungen und für Banken in Store auf ihren digitalen Screens und es funktioniert wie Bombe. Obwohl es tatsächlich natürlich und das ist was anderes. Wir sind Premium Beauty, bei uns sind die Regeln härter, ja. Und es ist auch gut so, weil wir eine Verantwortung gegenüber unseren Kunden, unseren Marken haben. Wenn du natürlich ein bisschen agnostischer unterwegs bist und nicht ganz so Premium positioniert, hast du da natürlich extrem gute Möglichkeiten, einfach viel breiter reinzugehen. Und das liefert einfach extrem gute Ergebnisse, ja. Also dann werden Retail Media Inventare das neue Digital Out of Home, wenn du so willst, mit aber ja extrem guten Messbarkeiten dann.
Ja, und ja, wie du sagst, also da kommt das Thema noch, ich nutze digital dafür, weil ich es messen kann, versus ich habe früher nur Reach gehabt und habe jetzt immer noch Kanäle, wo ich nur Reach sehe, eigentlich ideal. Also von daher.
Ja, und auch der einzige Kanal, der das überhaupt kann.
Ja. Versus die eigene Werbung, die man sonst als Advertiser sonst irgendwo schaltet, die aber, wenn du kein Team hast, um deinen eigenen E-Commerce sozusagen ideal aufzustellen, bringt es dir ja auch nichts. Also wenn du es handsärmlich machst und da kannst du sozusagen dann gibst du genug SKUs sozusagen zu dem Retailer, der deines Vertrauens und schaltest halt eben zusätzlich nochmal Retail Media.
Ja, also im Endeffekt, ich glaube schon, dass die Retail Media die Macht hat oder die Kraft hat, aufgrund der hohen Datenqualität und Güte neue Datenlieferanten zu werden. Auch für, nehmen wir jetzt mal Fashion, ja, also wo du Branchen hast, die sich halt sehr stark überschneiden, Fashion und Beauty. Ich denke, da gibt es durchaus die ein oder andere Modemarke auch, die Interesse daran haben könnte, zu sagen, hey, wir fischen immer im gleichen Teich, warum nicht mal in einem angrenzenden Segment wirklich Audiences verwenden, wo wir wissen, die haben einen hohen AOV, die interessieren sich
Zielgruppen erschließen,
Für Luxusmarken. Das heißt, das Thema Neukundengewinnung kann über diesen Bereich Retail Media und die First-Party-Daten eben nutzen zu können, auch für Targeting von non-endemischen Marken extrem spannend werden, ja.
Vor allem mit dem Zusammenschluss CDP, Kaufdaten, Bewegungsdaten, On-Site, Off-Site, hast du eigentlich ein Megapotenzial. Was wir jetzt gemacht haben, ist ja viel gesprochen über allgemein, wie hat Douglas das eigentlich gestartet, wo ist die Reise hin? Ich glaube, da hätte man natürlich viel mehr ins Detail gehen können, aber ich glaube, es ist ein bisschen nochmal so ein bisschen wichtig, den Überblick zu haben, den wir, glaube ich, gut geben konnten. Wenn du aber jetzt so Tipps geben dürftest, einmal für Under-Retailer im Fashion-Bereich, die sich gerade vielleicht überlegen, Retail-Media aufzubauen. Und auf der anderen Seite, wenn du dich nochmal zurückversetzt in der Zeit, wo du gestartet bist mit 24, was würdest du Brands empfehlen, wie würdest du, dass sie das Thema Retail-Media bei sich angehen sollten? Spannende Fragen.
Okay, spannende Fragen. Fange ich mal mit der ersten Frage an. Die ja tatsächlich auch viel Kriege von, sag ich mal, nascent Retail Media Networks, die jetzt gerade starten oder sich überlegen, was ist das Offering. Die Tipps, die ich mitgeben würde, damit man auch schnell Speed entwickelt, ist, das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist erstmal am Anfang das C-Level-Sponsorship. Das ist extrem wichtig bei dem Thema, weil es eben so ein starkes Change-Management-Thema ist. Das heißt, und nicht nur C-Level, ich glaube, das ist wichtig, weil auch da hatte ich viele Diskussionen in Cannes drum. Es mag sein, dass das C-Level total mitzieht, aber darunter die Ebene muss halt auch mitziehen, was bei uns bei Douglas gegeben ist, gleich vorneweg. Wir sind da, glaube ich, jetzt mittlerweile ein extrem gutes Beispiel. War aber auch eine Reise. Und das ist auch okay so. Das heißt, das ist der erste Punkt, der wichtig ist. Ich glaube, man sollte so das Grundteam bauen, wo man sich überlegen muss, aus den Expertenpools, die danach entstehen, braucht man ja eine initiale Person. Auf der einen Seite brauchst du aus meiner Sicht Vertrieb. Das ist sehr wichtig. Also brauchst du wirklich eine Vertriebsperson, die weiß, also digitalen Vertrieb einfach in- und auswendig kennt. Auf der anderen Seite jemanden, der eben Media-Erfahrung hat und Media-Savvy ist und das Ganze wirklich aufbauen kann und ein Gesamtverständnis auch von einem Agentur-Background hat. Dann brauchst du sicherlich jemanden, der wirklich Operations von Anfang an denkt, also Operations und Prozesse, weil das wird super stark vernachlässigt bei den meisten. So ein bisschen, wir gehen mal raus und wir verkaufen mal irgendwie was. Darüber skalierst du oder fällst halt eben auf die Nase, wenn du es nicht tust. Und der vierte Bereich, und den haben wir relativ spät dazu bekommen und bin sehr glücklich, dass wir jetzt einen extrem tolle Kollegen haben bei uns im Finance Controlling und Buchhaltung, ist auch extrem wichtig. Weil je nachdem, wie sozusagen die Verrechnung da intern sind, ist es einfach wichtig, von Anfang an ein gutes, funktionierendes System zu haben und mit sehr viel Transparenz und sehr viel Reporting dann auch intern agieren zu können. Mhm. Ich glaube, das hilft total. Und dann, sag ich mal, das Offering, ich sag mal, on-site first ist bei den meisten, es sei denn, du bist jemand, ein Retailer, der irgendwie 70% Bricks and Mortar Share noch hat. Ja gut, dann überleg dir eher, dass du mit Digital Screens startest oder wie auch immer.
Wo hast du dein Inventar?
Du hast dein Inventar irgendwie und wo hast du deinen Traffic und hast du viel Footfall in den Stores, dann mach Digital Signage. Wenn du ein großes E-Commerce-Geschäft hast, fang mit on-site an und je nachdem such dir dann einfach einen guten Tech-Partner, einen soliden guten Tech-Partner, der dich auch in deiner Journey begleiten kann und so eine Business-Partnerschaft wirklich auch auf die nächsten Jahre skalieren kann und dafür auch die Capabilities und auch die Teams hat.
Was ich glaube und das glaube ich meine Douglas-Erfahrung, die ich hatte oder habe, ist, was bei Douglas der Vorteil war maximal gut Martech aufgestellt, guter Tech-Manager, gute Bewegungsdaten auf der Webseite und Königsklasse und glaube ich damit auch ein Riesenvorsprung ist, dadurch, dass du auch die CDP mit ins Spiel gebracht hast, eigentlich die ganzen Kundendaten mit zu aktivieren. Und ich glaube, das ist nochmal ein spannender Punkt zum Thema Daten, ist mit als Retail Media eigentlich mal hinzusetzen, zu sagen, Sponsored Ads kommst du schnell hin, ist glaube ich ein No-Brainer, den zu aktivieren, aber dann über Offsite-Kampagnen zu sprechen, über CM-Daten zu sprechen, du hast ja auch früher so Produkttest-Sachen
gemacht. Machen wir immer noch, ja. Smart Sampling, ja. Produkttester. Wir haben auch eine CRM-Solution, wo du wirklich Repurchase, also Nachkauf über E-Mail basiert treibst.
Ja. Und das sind ja, wo du Daten brauchst und vor allem Daten schon vorbereitet haben kannst, dass du dann ein Businessmodell wie Retail Media drauf setzt.
Ja, man muss halt gucken, wo sind die Assets der Firma, ehrlich gesagt, des Retailers und dann das Ganze übersetzen in eine Media-Welt und in ein Media-Inventar. Ja.
Ist mir nochmal vorhin so durch den Kopf gegangen, das, was eigentlich im Retail gut funktioniert mit, wo muss ich meine Produkte platzieren, wie ziehe ich sie vor, wie mache ich Promotions im Store, wie kriege ich Aufmerksamkeit, wo möchte ich eigentlich wie platziert werden, in welchem Umfeld stehe ich. Das sind ja eigentlich alles Punkte, die du eins zu eins, wenn man drüber nachdenkt, in den Online-Bereich transferiert.
Ja, es ist, ich erinnere mich an das Summit. Da habe ich, glaube ich, das Beispiel genannt, wie ich eben als, um die zweite Frage noch zu beantworten, 24-jährige Produktmanagerin da stand und die 23. Korrekturschleife für einen Wobbler gemacht habe. Ja?
Was ist ein Wobbler?
Ein Wobbler ist so ein Traffic-Stopper. Das war so ein kleines, bewegliches, in dem Fall Plastikelement, was am Douglas-Regal hing, und die Aufmerksamkeit auf eben Augenhöhe des vorbeigehenden Konsumenten auf sich ziehen sollte, nur dass es natürlich nicht messbar war und nichts, war natürlich sehr schwierig und dafür ist zu viel Zeit reingeflossen, das weiß ich jetzt noch, aber am Ende ist ja ein Sponsored Product Ads auch nichts anderes, ein auf Augenhöhe, nur dass es eben auf Basis von Daten ausgespielt wird, dass es relevant für den User ist, dass es du das gezeigt bekommst, was eben für dich auch interessant ist. Ne?
Und wenn man drüber nachdenkt, alle Marktplätze, alle großen Händler pushen ja gerade SKUs wie noch was. Also du gehst ja in der Masse eigentlich auch unter. Und bei vielen, die ich auch sozusagen beraten darf als Kunden, sind diese ganzen Kategorieseiten und Listings, die sind alle nicht wirklich optimiert. Das heißt, im Worst Case ändern die nicht bewusst irgendwas am Algorithmus oder an der Sortierungslogik und du bist weg vom Fenster. Und darüber kommst du ja wieder rein.
Ja, das sind absolut.
Feste Plätze, die du kaufen kannst.
Ja, ich meine, wir wissen es ja selber, damals, als das Internet noch jung war und man Recherchen machte, ich weiß das noch ganz genau, da bin ich manchmal bis Seite, was weiß ich, 20 bei Google gegangen.
Ja.
Oder wahrscheinlich war es früher gar nicht Google, was war es da, ich weiß es nicht, was waren die ersten Suchmaschinen, ich weiß es schon gar nicht. Yahoo wahrscheinlich, genau. Und jetzt ist natürlich so, du setzt da drauf, dass irgendwo die besten Ergebnisse am Anfang sind und klickst vielleicht noch die zweite oder die dritte Seite. Deswegen ist natürlich die Werbung, du erkaufst dir damit schon auf gewisse Art und Weise Marktanteile. Und
ist ja fair.
Es ist auch fair und wir machen auch Analysen, wo wir eben AB-Tests machen, wo wir wirklich auch abschalten mal die Werbung, um zu gucken, was ist die. Also ist da eine Inkrementalität auch gegeben? Also normalerweise ist ja immer so ein bisschen die Unterstellung von dem einen oder anderen Werbetreibenden, was auch okay ist, der kritisch fragt, hätte ich nicht so oder so den Abverkauf gemacht? Die Antwort ist ehrlich gesagt in den allermeisten Fällen nein, hättest du nicht gemacht, weil einfach die Regalvisibilität, die digitale Regalvisibilität an der Stelle hochrelevant ist und auch, wenn wir uns die Interaktion zwischen den Kanälen angucken, also On-Site-Display und Sponsored Product Ads wirkt halt zusammen am meisten. Also im Zweifel ist wirklich die Full-Funnel-Logik nicht nur On-Site,
Weinprodukte. Klassisch Marketing aber auch.
Ja, klassisch Marketing.
Viele Frequency, umso mehr wirst du auch wahrgenommen und abverkauft.
Absolut. Und aber halt mit einer Zielgruppe, die sich schon im Zweifel beschäftigt hat mit deiner Marke, schon mal auf der Produktdetailseite war, schon mal was gekauft hat oder ins Competitor-Targeting fällt und eine hohe Brand-Affinität zu deiner eigenen Marke hat und von daher irgendwo Offsite natürlich eine höhere Interaktionsrate und CTR dann aufweist.
Cool. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, um sozusagen nochmal überzuleiten gleich. Wer den Podcast jetzt sozusagen das erste Mal hört oder schon mehrfach gehört hat und noch nicht abonniert hat, dann gerne einmal mit dem Kanal, mit dem du jetzt gerade drin bist, Apple Podcast oder Spotify, einmal den Abonnieren-Button drücken und auch den Bewertungs-Button. Den Bewertungs-Button kann man, glaube ich, auch erstmal, wenn man ein bisschen was gehört hat, ausfüllen. Und von daher gehen wir jetzt auf die letzten zwei Fragen, weil ich sitze, wenn ihr das Video gesehen habt, hier schon seit gefühlt 10 Minuten in der direkten Sonne und schmelze vor mich hin. Es wurde mir verboten, dass ich das Fenster, das Dings zumache, hier den Vorhang heißt es. Genau. Die zwei Fragen, die ich immer stelle, liebe Jessica, was machst du privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
Was mache ich privat mit Daten? Also gibt es jetzt, glaube ich, ein aktuelles Beispiel. Ich bin sonnenbesessen.
Ja.
Es passt ja jetzt hier gerade ganz gut. Wir hätten tauschen sollen. Ich denke mir gerade so, ich möchte mich hier auf den Balkon setzen und die Sonne genießen. Und tatsächlich bin ich sowohl im Kontext von Reisebuchung, ich bin wirklich so Booking.com Hardcore-User, also alle meine Listen, Wishlists sind immer ausgebucht und ich muss immer löschen etc. Und ich gucke mir vorher extrem genau immer die Himmelsrichtung an und nutze eine App, die nennt sich Sun Tracker.
Ja.
Und da kannst du, wenn du auch mal eine besondere Location zum Beispiel hast und wissen willst, wann steht denn da die Sonne um 15 Uhr im Monat September, oder du ziehst in eine neue Wohnung ein und dir ist wichtig, dass du eben nicht nur irgendwie abends um 18 Uhr noch eine halbe Stunde Sonne in der hintersten Ecke hast, dann kannst du diese Sun Tracker App benutzen, die eben datenbasiert, die genau sagt, wann
die Sonne wie steht.
Ja.
Cool. Und Filmtitel?
Ja, Filmtitel würde ich sagen, ich bin ein sehr energiegeladener Mensch und the sky is the limit, deswegen würde ich mal sagen Fast and Furious.
Cool. Vielen, vielen Dank für die Folge.
Ich danke dir.